Jeder kommt mit einem Traum nach Kalifornien. Und dementsprechend motiviert sind auch die Leute. Wir haben als Ansatz immer, dass wir Projekte schaffen, in denen wir selber gern wohnen würden. Und das geht unserer Meinung nach nur in einem gesamtheitlichen Konzept.
Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Stell dir vor, du sitzt in einem Loungechair am Pool, vor einem Haus mitten in der kalifornischen Wüste, zwischen Kakteen, in der Sonne und der Alltag und der Stress der Metropole von Los Angeles fühlen sich ganz, ganz weit weg an. Und solche Träume kreieren Conny und Wolfgang Pichler. Und wir sind hier jetzt bei der Creative Industry Styria. Ich bin Elisabeth Zelger und der Wolfgang Pichler ist heute bei uns zu Gast. Und wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wolfgang, du bist hier gerade in Österreich auf Urlaub. Ihr seid aber eigentlich in Kalifornien zu Hause, wo deine Frau Conny und du gemeinsam Urlaubsdomizile designt, die eine Auszeit bieten, eine Ruheoase. Andererseits kreiert ihr auch Orte, die ein Zuhause für Menschen werden und macht das ganzheitlich sowohl im Interior als auch im Exterior Design. Wie und wo fühlst du dich wohl?
Ja, grundsätzlich hat das zwei Komponenten. Das eine ist die räumliche, also die tatsächliche Umgebung der Gebäudehülle und der direkten Umgebung. Und die zweite ist natürlich die soziale Komponente. Und um von der räumlichen zu sprechen, da geht es mir grundsätzlich einmal um die Weite eines Raumes, um den sozusagen den Flow zwischen drinnen und draußen oder im Einklang mit der Natur leben. Das macht es für mich eigentlich sehr, sehr wohnbar. Und die soziale Komponente kommt dann einfach mit der Offenheit zu seinen Nachbarn, zu der Möglichkeit, Freunde einzuladen, großzügige Bereiche zu haben und um sozusagen diese soziale Komponente abzubilden. Und dann wird das Ganze Konstrukt ein schönes Zuhause. Und das hat jetzt weniger mit geografischer Lage zu tun, als vielmehr mit der Situation, die man sich schafft.
Und ich glaube, euer erstes Projekt in den USA, wir werden gleich noch darauf zurückkommen, wie ihr in die USA gekommen seid, aber euer erstes Projekt war ja auch euer eigenes Haus, das ihr als Case Study erbaut habt.
Ja, wir waren eigentlich auf Urlaub in Kalifornien und wir haben relativ viel um die Ohren gehabt und sind alljährlich ein paar Wochen nach Kalifornien und haben immer so einen Roadtrip gemacht. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, naja, fahren wir in die Wüste, mieten uns ein Airbnb für eine Woche und chillen einmal, bevor wir dann sozusagen auf unsere Reise weitergehen. Und nach 3 Tagen war uns halt fad, weil wir dann doch aktive Menschen sind und haben einen Makler kontaktiert, der dann uns einige Geschichten gezeigt hat. Wir haben gesagt, na, vielleicht kaufen wir ein Grundstück, es gefällt uns hier recht gut. Und der hat uns dann auch ein Haus gezeigt, gesagt, das ist jetzt nicht wirklich am Markt. Es ist mitten im Sommer und wir listen normalerweise nicht im Sommer, weil der Markt relativ ruhig ist, aber das wird jetzt in 1-2 Monaten auf den Markt kommen. Aber ich zeige es euch einmal. Und das war jetzt in Englisch the dog of the street, also war wirklich eine Baracke, war wirklich im schlechten Zustand. Aber wir sind da durchgegangen und gesagt, naja gut, das hat Potenzial, der Flow ist ganz gut und das könnten wir uns eigentlich ganz gut vorstellen. Damals noch überhaupt nicht wissend, wie das überhaupt funktioniert, der Immobilienkauf in den Staaten, waren wir recht naiv und gesagt, naja gut, wenn wir jetzt unsere Hand auf diese Immobilie legen wollen, was müssen wir denn da machen? Und er sagt, gibt es mir ein Downpayment und dann gehen wir in Escrow. Und ich sage, was ist Escrow? Und dann wurde uns erklärt, dass Escrow eine Art Treuhandsituation ist. Und ich sage, ja, das klingt interessant, um was geht's dann? Er sagt, dann gib mir $1,000 und dann gehen wir in Escrow. Und ich sage, okay, $1,000, das riskiere ich. Ja. Und so hat es dann begonnen und dann auf einmal hat der Verkäufer gesagt, okay, akzeptiere ich und damit ist das ganze Ding ins Rollen gekommen. Und dann kam natürlich auch diese Geschichte, naja gut, jetzt haben wir ein Haus gekauft in Amerika, während wir auf Urlaub waren, wie machen wir dann weiter? Und dann kam es eigentlich erst zu dieser gesamten Firmenbildung. Und da mussten wir sozusagen einmal die Infrastruktur bauen, um dieses Geschäft überhaupt einmal zu starten. Und das war eigentlich der Beginn. Und dieses Haus, dieses Gebäude.
Der Modern Wolfden? Oder?
Ist die Modern Wolfden, ja. Wolfden für Wolfshöhle, also ein bisschen eine Spielerei auf unseren Namen oder meinen Namen in dem Fall. Und naja, dort haben wir dann gezeigt, was wir unter unserem gesamtheitlichen, holistischen Ansatz meinen. Das ist, wir sprechen über die Architektur, das Engineering, also die Statik, das Interior Design, das Exterior Design, Lighting Design, Furniture, Landscaping, also das gesamte Paket in einer Designsprache. Und das hat eigentlich uns zunächst niemand geglaubt, dass wir das abbilden können, weil in Amerika es doch eher so ist, dass es einen Architekten gibt und einen Interior Designer, einen Exterior Designer. Und wir haben das als Designfirma komplett angeboten.
Ist das dann ein Vorteil für euch?
Das war am Anfang, wie gesagt, schwierig zu kommunizieren, aber ist jetzt ein Riesenvorteil für uns. Es ist sowohl in gestalterischer Hinsicht ein Vorteil, weil wir genau definieren können, wohin die Reise geht. Der Flow stimmt, wir wissen genau, wie wir Sichtbeziehungen gestalten. Wenn wir da eine Maueröffnung haben, was da draußen für eine Pflanze stehen wird und dass wir da drüben einen Lichtpunkt brauchen etc. Das sind so minimale Themen. Aber es ist auch ein großer budgetärer Vorteil für den Kunden. Dadurch, dass wir das gesamte Budget verwalten und wir sehen, im Bauen wird es irgendwo ein bisschen enger, dann kann ich Budgets hin und her schieben. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz, auch in finanzieller Hinsicht. Weil, wie wir anfangs gesagt haben, wir bauen grundsätzlich Vacation Homes. Das sind sehr oft Investments für Kunden, die das jetzt vielleicht selber hin und wieder mal nutzen am Wochenende, aber dann auch, doch auch sehr viel in der touristischen Vermietung machen.
Und wenn wir jetzt zurückkommen, wie diese Idee entstanden ist, das war, glaube ich, 2015, was war für euch der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt? Wir haben jetzt nicht nur unser Urlaubsdomizil gekauft, sondern wir ziehen jetzt wirklich rüber, nehmen unser Business mit, bauen es dort neu auf. Du hast ja in Österreich, in der Steiermark schon 20 Jahre Erfahrung gehabt als Architekt mit der Gründung von Viteo, auch im Interior-Bereich und ein bestehendes Netzwerk, ein Business. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, dann dort wirklich neu nochmal zu beginnen?
Gerade mit Viteo hatte ich die Möglichkeit, eigentlich sehr viel von der Welt zu sehen. Also wir haben ständig Kunden besucht und sind eigentlich in Kontakt mit der internationalen Möbelszene gewesen. Und durch diese vielen Reisen habe ich natürlich auch verschiedene Ecken der Welt gesehen und auch Möglichkeiten gefunden. Und jetzt auf einer meiner Reisen, wie ich in Kalifornien gelandet bin, 2014, das erste Mal, habe ich mir gedacht, das ist eine interessante Ecke, sowohl für unsere Möbel, weil, wie gesagt, Kalifornien, 365 Tage Sonne, das ist natürlich ein guter Markt für Möbel, aber ich habe natürlich auch Geschäftsmöglichkeiten an jeder Ecke und an jedem Ende gesehen. Als klassischer Entrepreneur wird man da sofort nervös und sagt, um Gottes Willen, was könnte ich da nicht alles machen? Das in Kombination mit unserer Liebe für andere Kulturen und hat eigentlich so einen interessanten Mix gehabt. Und ich glaube, dass das die Pflanzung des Keims war. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Und dass sich das dann wirklich so entwickelt hat, dass wir gesagt, wir gehen jetzt drüber und wir starten die Sache. Das war dann mit dem Kauf des Hauses. Das war dann aber 2017.
Und was waren für euch die größten Herausforderungen dann beim Start, bei der Unternehmensgründung?
Grundsätzlich klingt das alles recht einfach. Man sagt, Amerika und vom Tellerwäscher zum Millionär und jetzt gehen wir, dort hat man alle Möglichkeiten. Das stimmt schon, aber der Markteintritt ist natürlich schwierig. Man braucht grundsätzlich einmal ein bisschen eine Naivität, das ist schon mal ganz gesund, dass man nicht alles bis zum Ende denkt. Und das ist auch eher so der amerikanische Ansatz, dass man sagt, okay, jetzt gibt es einen guten Spruch, der da heißt, let's get it started and if problems are showing up, we fix it on the way. Das ist so völlig entgegen dem europäischen Ansatz, aber ich sage, naja, noch zwei Drittel des Projektes könnte irgendwas passieren, da fangen wir lieber gleich gar nicht an. Also da denkt der Amerikaner anders, aber natürlich ist auch die Kultur des Scheiterns in Amerika eine andere. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem, wenn man geschäftlich scheitert. Aber wie dem auch sei, um dann drüben zu starten, man kann relativ einfach ein Unternehmen gründen, aber dass man dort auch arbeiten kann, das stellt einen vor Herausforderungen, damit man ein Arbeitsvisum bekommt und auch selbstständig arbeiten kann, geht das nur über gewisse Investments, die man tätigen kann. Amerika ist nach wie vor super kapitalistisches Land. Und wenn man Geld in das Land bringt, dann ist alles viel einfacher. Das darf man natürlich nicht vergessen. Jeder kommt mit einem Traum nach Kalifornien. Jeder will Schauspieler werden oder Coder oder was auch alles für Industrien in Kalifornien vorhanden sind. Und jeder kommt mit einem Dream. Ja? Und dementsprechend motiviert sind ja die Leute. Jeder haut sich rein und das ist ja wirklich so ein es ist kein so lässiger, ja, ich mag eigentlich nicht oder ich schere mich nicht. Also so, das kenne ich da drüben nicht. Ja. Da gibt's Leute, die sagen, ja, ich surfe halt lieber, aber das ist ein ganz anderer Vibe, ja, weil der ist ja trotzdem aktiv. Der ist halt 7 Stunden am Surfbrett. Ja. Das ist ja kein fauler Mensch sozusagen. Ja. Aber der Vibe drüben ist schon interessant. Also das ist ja ansteckend. Also ich habe ehrlicherweise nie so viel gearbeitet in meinem Leben, wie ich da drüben gearbeitet habe. Aber nicht, weil ich muss. Ja, ich muss schon auch. Aber du kommst gar nicht auf die Idee, irgendwie nicht zu arbeiten. Ne? Und das ist jetzt auch mit uns beiden, so Conny und mir. Wir arbeiten. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wann wir nicht arbeiten. Also es ist eigentlich immer miteinander Auseinandersetzung. Und wenn wir in unserer Freizeit sind, dann schauen wir, sind wir irgendwie wieder in einem Designbereich und schauen uns wieder Möbelhaus an. Und es ist immer irgendwas in dem Bereich Architektur und Design. Wir leben das eigentlich. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, okay, wir arbeiten zusammen, auch wie schlimm, sondern bei uns ist es eigentlich ein Lifestyle. Ja.
Hast du irgendwelche Tipps, wie man als Paar so ein großes Business gemeinsam leiten kann? Und habt ihr da einfach die Bereiche stark abgesteckt? Du machst das, ich mach das? Oder berät ihr euch zu jedem Projekt dann zu Hause beim Abendessen auch noch und gebt euch gegenseitig Ratschläge? Wie funktioniert das im Alltag?
Ja, wir stellen uns die Frage selber des Öfteren. Grundsätzlich ist es einmal Respekt vor der anderen Person oder das Respektieren der Leistung der anderen Person. Natürlich auch Abgrenzung im fachlichen Bereich, aber wir diskutieren sehr viel übergreifend. Natürlich, ich als Architekt habe das letzte Wort in der Architekturthematik. Das heißt aber nicht, dass ich sage, so ist das jetzt und wir ziehen das so durch, sondern vielmehr, es gibt ein Konzept, das wird einmal durchbesprochen. Und das ist eigentlich auch ein Sparring miteinander. Ja. Wir versuchen darzustellen, was wir da jetzt entwerfen und was unsere Intention ist. Und der andere übernimmt den Ball und sagt, okay, wenn du jetzt das in deinem Kopf hast, wie wäre es, wenn wir im Interior so weitergehen und mit in dieser Farbwelt zum Beispiel sind? Und dann setze ich wieder einen drauf und sage, okay, aber dann könnte ja eigentlich das Licht und die Bepflanzung dann so passen, worauf wir dann schon wieder im Outdoor-Bereich sind. Und dann passt natürlich wieder diese Feuerstelle oder diese Lounge-Thematik und dann auf einmal fügt sich der Pool zusammen. Also es ist so ein konstantes Miteinander in einem sehr respektvollen Umgang. Aber jeder arbeitet an seinen Konzepten und hat einmal so die Grundidee und dann wird es refined. Im Endeffekt ist es auch genau das, was es dann so persönlich macht. Also wenn man jetzt ein Design von uns bekommt, von unserem Unternehmen, dann kriegt man eigentlich ein persönliches Design von Conny und Wolfi. Ja.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn man an Kalifornien denkt, denkt man an, eben wie du gesagt hast, 365 Tage Sonnenschein fast. Sind dann auf fast allen Holiday Homes bei euch PV-Anlagen? Ist das Thema Energiewende in einem Land wie Kalifornien, das ja auch Naturkatastrophen und Probleme hat, mit dem es kämpft, präsent?
Ja, sehr eigentlich. Also Kalifornien ist definitiv ein Vorreiter in Sachen Energiesparung. Also wir haben gerade in unserer Gegend um Palm Springs herum irrsinnig große Windanlagen, Windturbinen. Inzwischen ist es so, dass du in Kalifornien sogenannte Title 24 Compliance haben musst, wenn du neu baust. Das ist ja eigentlich eine Energiebilanz, die sich eigentlich nur ausgeht, wenn man eine PV-Anlage am Dach hat. Das heißt, wir bauen überhaupt kein Haus mehr ohne PV-Anlage, also zumindest eine Minimalanlage. Das ist jetzt eigentlich Standard. Und das wurde vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. Es gibt weniger Förderungen für die PV-Anlagen per se jetzt im Augenblick. Die Förderungen gehen mehr auch in die Kombination aus PV und Batterie. Also sie versuchen auch, das elektrische Netz zu entlasten, indem sie Storage Capacity generieren mit diesen Batterien.
Also dass man selbst speichern kann.
Speichern kann, weil natürlich die Infrastruktur in ganz Amerika jetzt nicht am neuesten Stand ist, muss man leider sagen. Also die gerade im elektrischen Bereich ist das Netz sehr oft überlastet, gerade mit diesen irrsinnigen, superheißen Sommern, schlechter Isolierung der Häuser und Klimaanlagen, die Tag und Nacht laufen. Das heißt, es ist ein irrsinniger Strombedarf und dann kommt noch die Elektromobilität dazu, die in Kalifornien auch sehr, sehr stark ist, weil eine Firma wie Tesla sehr, sehr stark in die Infrastruktur investiert hat. Und das ist der große Unterschied, warum Elektromobilität in Kalifornien viel besser funktioniert als zum Beispiel in Österreich. Es gibt einfach überall Ladestationen. Die Infrastruktur ist das Allerwichtigste für die Durchsetzung der Elektromobilität. Und ich selber habe drüben auch ein Elektrofahrzeug und es ist überhaupt kein Thema, da jetzt durchzukommen, auch auf längere Distanzen, weil man einfach immer genug Ladestationen hat, die auch freie Kapazitäten haben. Und das funktioniert eigentlich ausgesprochen gut. Also das in Kombination mit PV am Dach und deiner Batterie, dann hast du noch ein Elektrofahrzeug. Also das ist alles sehr, sehr positiv, wenn man das klimatechnisch ansieht. Auch im Bauen selber, die Dämmstärken, die wir verwenden müssen, um diese Energiebilanzberechnung da positiv abzuschließen, das war, was ich erwähnte, das ist definitiv weitaus höher als in Restamerika. Also das da ist Kalifornien schon ein Vorreiter und da müssen wir ehrlicherweise auch unserem Arnold Schwarzenegger ein bisschen ein Dank aussprechen, weil der hat das in seiner Zeit als Governor natürlich auch angeschoben.
Und die Baubranche selbst als Klimasünder, Stichwort ökologisches Bauen, nachhaltige Materialien, Holzbauweise, Kreislaufwirtschaft, ist das auch ein Thema?
Naja, wir bauen nur in Holz. Also insofern, das ist natürlich die vorherrschende Bauform. Dadurch, dass Kalifornien generell ein Erdbebengebiet ist, ist das auch die einzige Bauform, die in Frage kommt. Es gibt jetzt natürlich viel weniger Angebot an super ökologischen Baumaterialien, so wie wir das hier in Europa kennen. Aber es gibt natürlich auch nicht diesen gebäudetechnischen Bedarf, weil es einfach nie so kalt ist, wie es zum Beispiel in Mitteleuropa ist. Das heißt, unser Thema ist vielmehr, wie schützt man sich vor der Sonne? Das wird sehr viel mit...
Das sind andere Fragen, andere Themen, die dann die Bauweisen beeinflussen.
Genau, ja. Also wir müssen natürlich auch Gebäude thermisch isolieren, um der Hitze entgegenzukommen. Aber man kann natürlich auch viel machen mit Dachüberständen und mit passivem Sonnenschutz, indem man die Architektur dementsprechend wählt. Und so hat sich die Architektur eigentlich auch über die Jahrzehnte entwickelt in Kalifornien. Also diese großzügigen Dachüberstände, diese Terrassen, die man so kennt. Und wenn man da irgendwie so alte Filme ansieht und so Leute auf ihren Schaukelstühlen auf diesen Patios sieht, das hat auch Sonnenschutzgründe. Und auch sehr moderne Architektur spielt mit dem jetzt ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch genug Projektentwickler, denen das egal ist und die dann sinnlose Boxen in die Wüste stellen, ohne Dachüberstände mit großen Fensterflächen und die tragen natürlich nicht zur optimalen Balance bei. Also wir nennen diese Boxen die Soulless Homes, also das machen wir nicht, unsere Häuser haben Seelen und das ist auch die Schwierigkeit. Wir beginnen ja eigentlich mit einem Land, das da nur Sand ist, ja, und da sind vielleicht ein paar Büsche drauf, aber es gibt kaum ordentlichen Bewuchs bei Pflanzen. Da ist eigentlich nichts. Ja? Und dann starten wir in der Konzeption, die dann natürlich auch abgestimmt ist mit dem lokalen Klima. Das heißt, sehr, sehr viele unserer Pflanzen, die wir verwenden, sind Kakteen und alle Arten von Kakteen. Also die Gegend um Palm Springs, wo wir wohnen und auch arbeiten, die ist eigentlich auf Seehöhe oder teilweise sogar unter Null. Aber 40 Minuten entfernt, wo wir dann auch viel arbeiten, die Gegend um Joshua Tree, die ist auf 4000 Feet, da reden wir von 1250 Meter Seehöhe. Das heißt, da schneit es dann auch wieder mal. Ja, also im Winter haben wir, der Schnee ist für 3 Stunden da, aber dennoch, es ist eine völlig andere Situation. Es ist daher auch eine andere Vegetation, die notwendig ist. Und wir versuchen natürlich auch immer angepasst an die Umgebung zu gestalten. Das heißt, unsere Häuser und unsere Gestaltungen sind an und für sich immer im Einklang mit der Umgebung. Wir haben zum Beispiel in dieser Joshua Tree-Gegend eine Dark Sky Ordinance, also ab 10 Uhr nachts sollte es so dunkel wie möglich sein, weil die Nachthimmel dort einfach sensationell sind. Und da muss man natürlich aufpassen, wie beleuchtet man ein Haus und wie beleuchtet man den Garten und wie kann man das so optimieren, dass das für den Nutzer passt, aber natürlich dann auch für die Umgebung, weil nichts schlimmer ist, wenn du einen Nachbar hast, der auf einmal sein neues Gebäude bestrahlt, als wäre es ein Flugzeughangar. Ja? Also da versuchen wir halt immer so respektvoll wie möglich umzugehen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, den wir als europäische Designer und Architekten hier haben. Wir versuchen wirklich, uns mit der Umgebung auseinanderzusetzen und so wenig als möglich zu stören.
Ganz am Ende würde mich interessieren, in euren Projekten bringt ihr auch viel von eurer Persönlichkeit mit hinein ins Design. Kannst du dir das als Designer gar nicht mal anders vorstellen? Ist das für euch sehr wichtig, dass man den Kunden das auch mitgibt und sagt, so würde ich mich auch selbst wohlfühlen?
Das ist ganz lustig. Wir haben als Ansatz immer, dass wir Projekte schaffen, in denen wir selber gern wohnen würden. Also das ist unser grundsätzlicher Ansatz. Insofern ist es am Anfang immer oder am Ende eines Projekts immer ein bisschen schwierig, das auch loszulassen. Und wir sagen Kunden eigentlich immer, gebt uns 1 bis 2 Wochen, bis wir es euch wirklich übergeben können. Weil wir verbringen viel Zeit mit dem Projekt, zuerst mit dem Kunden, dann mit dem Projekt, dadurch, dass wir ja nicht nur die Architektur, sondern auch das ganze Interior und Exterior Design etc. machen, geht dann hin bis zur Möblierung und ich sage immer, am Ende ist das Besteck in der Schublade. So übergeben wir Häuser. Das heißt, da kommt sehr, sehr viel von unserer persönlichen Note mit rein. Und jedes Haus ist eigentlich, obwohl alle Häuser unterschiedlich gestaltet sind, ist jedes Haus irgendwie so, dass wir selber gerne drinnen wohnen würden.
Das ist auch, glaube ich, wirklich das Schöne und der Unterschied, dass ihr eben eure Persönlichkeit da mit reinnehmt und mit reinsteckt. Und wenn das Design von Anfang bis Ende von euch ist, dann spürt man das auch.
Es ist sehr, sehr abgerundet. Sehr, sehr oft kommen die Leute in unsere designten Häuser, stehen da drinnen und überlegen, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an, wir wissen nicht warum, aber da ist etwas. Ja? Und das ist dann genau das Richtige. Wir wollen es jetzt nicht so in einer Art und Weise gestalten, dass es so direkt dich anspringt, sondern dass es sehr subtil in so einer Art und Weise mit großem Komfort überrascht. Ja, sagen wir mal so. Also wir setzen sehr großen Wert daran, Räume zu schaffen, die viel, viel Komfort bieten. Bei aller Liebe zum minimalistischen Design und der Formensprache, im Endeffekt geht es um den Komfort und im Englischen dieser Coziness Factor, den jeder will. Also sie wollen modern, aber trotzdem muss es ja auf gut steirisch gemütlich sein. Und das ist immer so die Balance, die's zu treffen gilt. Und das geht unserer Meinung nach nur in einem gesamtheitlichen Konzept, in einem sehr ausgewogenen, holistischen Konzept.
Wo wir eh wieder am Anfang wären beim Thema, wo fühlst du dich wohl? Da fühlen sich deine Kunden dann auch wohl.
Genau so ist es, ja.
Im Podcast jetzt ein bisschen schwierig rüberzubringen. Wer es nicht schon getan hat während dem Podcast, der kann eure Projekte natürlich online sehen auf Instagram oder am besten auf wolfgangpichler.com. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch und Gerne. Den Einblick in eure Arbeitsweise und eure Projekte und wünsche euch noch alles Gute und auch noch einen schönen Urlaub, letzte Urlaubstage hier in Österreich.
Danke, wir werden es genießen.
Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Styria.